Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von E-Movotion, der Mobility-Podcast. Und auch in dieser Folge geht es wieder um Batterien, der wichtigste Bauteil des Autos.
E-Movotion, der E-Mobility-Podcast. E-Movotion, das sind Emotionen, Informationen und Visionen von Experten, Machern und Nutzern rund um E-Mobilität zu Lande, zu Wasser und in der Luft.
Ich bin Jerome Brunel und ich bin übrigens wie in der letzten Woche immer noch in der Bretagne mit meinem Wohnwagen unterwegs, natürlich elektrisch. Und außerdem mit dabei ist Michael Scharnberg. Grüß dich, Michael.
Hallo, ich grüße euch.
Julia Maulert ist auch wieder dabei. Grüße dich, Julia.
Hallo.
Und Wolfgang Paul, ich grüße dich.
Hallo zusammen.
So, wir haben letzte Woche ganz, ganz viel über Batterien gesprochen und über die Herstellung von Batterien und über die Forschung. Und Tom Bötticher ist wieder bei uns zu Gast. Er ist Chemiker und hat unter anderem für Tesla für neue Batterien geforscht, hat jetzt seine eigene Firma gegründet vor einiger Zeit und forscht da auch weiter und vor allem verkauft da ganz viel chemikalisches Zeug. Ne? Tom, das ist ja euer Geschäftsmodell, dass ihr ja Chemikalien an die Batteriehersteller verkauft. Ne?
Das kann man so sagen, genau. Gerade verkaufen wir vor allem an Forschungsinstitute, weil wir eben noch eine kleinere Firma sind, im kleineren Maßstab. Aber das ist ganz richtig. Das ist unser langfristiges Ziel.
Jetzt gibt es ja ganz viele verschiedene Batterien, haben wir letztes Mal schon gesehen. Lithium-Ionen-Batterien, es gibt LFP-Batterien, es gibt jetzt auch Natrium-Batterien. Diese Natrium-Batterie, die interessiert mich immer noch brennend. Wir haben ja letztes Mal schon gesagt, die ist ein bisschen, ja, du hast es fluffiger genannt, die braucht ein bisschen mehr Volumen, nicht unbedingt mehr Gewicht, wenn ich es richtig verstanden habe, als andere Batterien. Was hat die denn sonst noch für Eigenschaften? Also du hast gesagt, die ist besonders kälteresistent, das ist ja auch sehr vorteilhaft. Kann ich die auch auf 100% laden?
Ja, die kannst du auch auf 100% laden, das kommt so ein bisschen drauf an. Ne? Also auch wie, genau wie Lithium-Ionen-Akku nicht Lithium-Ionen-Akku ist, ist Natrium-Akku nicht gleich Natrium-Ionen-Akku. Da gibt es durchaus auch ähnliche Materialklassen wie das NMC in den Lithium-Ionen-Akkus. Das gibt es so ähnlich quasi auch bei den Natrium-Ionen-Akkus. Auch das LFP gibt es sehr ähnlich. Und ja, um nochmal zu den Vorteilen und Nachteilen zu kommen und was es da noch so gibt. Da gibt es tatsächlich noch ein bisschen was Interessantes. Also wir haben erstmal darüber geredet im letzten Podcast. Vor allem der Preis ist der größte Vorteil. Ne? Das ist der Grund, warum man erstmal rangegangen ist. Eine Alternative zu Lithium ist halt Natrium. So, dann hast du es richtig gesagt, die Kälteempfindlichkeit, die könnte etwas besser sein. Jetzt gibt es noch ein paar andere interessante Dinge. Und zwar in der Negativelektrode von diesen Natrium-Ionen-Akkus, da wird Hartkohlenstoff verwendet. Bei den Lithium-Ionen-Batterien, da verwenden wir heute meistens Graphit in den allermeisten Akkus. Und diese Hartkohlenstoffe, die sind zwar auch ein bisschen fluffiger quasi als das Graphit, um diesen Begriff nochmal aufzunehmen, der eigentlich sehr, sehr passend ist. Aber dadurch, dass die quasi große Poren besitzen, sind die auch sehr schnell ladefähig. Also diese Natrium-Ionen, die können sehr schnell in dieses Material reingehen. Und ja, erste Tests, die gerade aber eher noch so im Labormaßstab sind, die zeigen tatsächlich, dass die Schnellladefähigkeit von diesen Akkus auch ein Vorteil sein könnte. Und dann gibt es noch etwas sehr, sehr Interessantes, was bestimmt einige Stammtisch-E-Auto-Kritiker interessieren wird, die ja immer sagen, ja, wenn wir die Batterien verschiffen, dann, keine Ahnung, das ist viel zu unsicher, die Schiffe gehen direkt in Brand. Ich meine, wir wissen alle, das Risiko ist super gering, aber das Risiko ist natürlich da. Ne, ich sag immer, in jedem Energiespeicher gibt es ein Risiko. Das ist bei Benzin so, bei Diesel so, beim Raketenantrieb ist das so, bei der Batterie ist das auch so. Aber je tiefenentladender man eine Batterie verstauen kann, desto sicherer ist sie. Und wir wissen jetzt alle bei Lithium-Ionen-Batterien, man sollte die nicht tief entladen, weil sie sonst Schäden nehmen. Natrium-Ionen-Batterien können deutlich tiefer entladen werden und dadurch auch sicherer transportiert werden. Das ist auch noch ein sehr, sehr interessanter Vorteil, denke ich.
Und vor allem die Batterie geht dann nicht so schnell kaputt, wenn man aus Versehen dann die sehr tief entlädt und dann irgendwie hinstellt.
Richtig, richtig, genau. Also wenn man die Batterie dann vielleicht mal ein halbes Jahr in der Garage lässt und sagt, ach du meine Güte, ist zu tief entladen, dann hätte man bei Lithium-Ionen-Akkus vielleicht ein Problem, bei Natrium-Ionen-Akkus weniger. Man sollte sie übrigens auch nicht, das ist gerade ganz neue heiße Forschung, nicht ganz tief entladen, also auf 0 Volt sollte man jetzt auch nicht gehen, aber man kann schon deutlich tiefer entladen als Lithium-Ionen.
Also ich muss jetzt hier einmal einhaken, weil wissen denn alle Tesla oder alle E-Autofahrer überhaupt, über was wir hier reden. Kannst du das nochmal so ein ganz bisschen runterbrechen? Wir sind sehr schnell im Fachchinesisch gelandet. Was ist denn in meinem alten Tesla S85? Was ist denn in dem neuen Tesla Model 3 oder Y? Dass einfach die Zuschauer bzw. Zuhörer einfach da mal ein bisschen abgeholt werden. Vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen Stellung beziehen, damit, also ich glaube, nicht jeder Tesla-Fahrer kennt sich einfach damit aus.
Fangen wir mal wirklich am Anfang an, bei den Grundlagen. In jedem Elektroauto ist eine ganz große Batterie. Die speichert jede Menge Energie und diese Batterie besteht aus ganz vielen kleinen Zellen. Also es sind ganz, ganz viele sozusagen kleine Batteriezellen, wie man sie quasi auch aus einer Fernbedienung kennt, nur in deutlich größer, drin verbaut. Die sind dann in Reihe oder parallel verschaltet, damit die eben viel Spannung bringen, viel Energie, alles, das wir brauchen, um glücklich sein zu können an der Ampel, wenn wir aufs Strompedal drücken.
Hier hake ich einmal ein. Die Tesla-Fahrer sind glücklich, dass sie sozusagen diese kleinen Akkuzellen sozusagen haben, diese zylindrischen. Es gibt aber auch die zweite Variante der Pouchzellen. Das sind dann halt Zellen, die halt in einem Kunststoffbeutel sozusagen gepresst werden. Vielleicht kannst du dazu einmal, damit die einfach die Zuhörer wissen, es gibt einmal zylindrischen Zellen und einmal diese Pouchzellen. Und das ist eigentlich so, sag ich mal, heute der ständige Standard sozusagen, ne?
Genau, also man kann sagen, es gibt verschiedene Batteriezellformate. Es gibt einfach verschiedene Möglichkeiten, wie du diese Materialien in einer Batteriezelle aufbauen kannst. Wie du schon sagst, da gibt es die Rundzelle, sehr, sehr beliebt bei Tesla, vor allem in den ersten Modellen. Dann gibt es noch die prismatische Zelle. Die prismatische Zelle finden wir heute zum Beispiel in den Model 3 Standard Range oder im Model Y Standard Range auch finden wir die prismatische Zelle. In den Performance- und Long-Range-Modellen finden wir meistens die Rundzelle. Und dann gibt es auch noch andere Autohersteller, wie zum Beispiel VW, die verbauen in ihrem ID3 zum Beispiel Pouchzellen. Ne, das sind so Zellen, wie du schon sagtest, das ist kein Kunststoffbeutel, das ist ein Aluminiumbeutel, der ist aber quasi nochmal mit Kunststoff überzogen. Genau, und die haben einfach verschiedene Vor- und Nachteile.
Genau, also das glaube ich, das ist mal ganz einfach runtergebrochen. Und wenn wir jetzt nochmal zum Eingang der Frage gehen, dass wir sagen, wo liegt der eine oder andere Vorteil der einzelnen Zelle? Was ist der Vorteil der Pouchzelle und was ist der Vorteil der zylindrischen Zelle sozusagen? Kannst du das nochmal so ein bisschen erläutern?
Ja, das ist ein super spannendes Thema, zu dem ich auch damals, als ich bei Tesla war und auch als ich ein Praktikum bei VW gemacht habe, habe ich da so viele Fragen gestellt und mich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Also, rein historisch gesehen hat die Rundzelle wirklich einen Vorteil, weil wir kennen das, wie ich es eben schon gesagt habe, aus unseren Fernbedienungen oder so. Da gibt es extrem viel Erfahrung mit und man weiß heute einfach, wie man diese Zellen sehr schnell und sehr günstig produzieren kann. Das ist ein Vorteil. Nachteil ist, man kann die nicht ganz so groß bauen und auch nicht so dicht packen in einem Akku. Ne? Also wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wir stellen ganz viele von diesen Rundzellen nebeneinander, dann bleibt da immer so ein bisschen Platz zwischen den Zellen und der ist quasi nicht genutzt. Ne? Es gibt eine andere Batteriezellform, die ist da etwas effizienter gepackt werden und das ist die prismatische Zelle. Also sieht quasi aus wie so ein Rechteck von oben und die kann man quasi nebeneinander stellen, ohne dass da Platz dazwischen ist. Die prismatische Zelle wird vor allem für Lithium-Eisenphosphat-Akkus heute verwendet. Die kann man super groß bauen und ist auch eine tolle Zellform. Und dann gibt es da noch die Pouchzelle. Die Pouchzelle ist in der Produktion deutlich langsamer als die anderen beiden. Aber wenn man jetzt ein kleineres Batterieforschungsinstitut zum Beispiel ist, dann sind die Investitionskosten nicht ganz so hoch, um sich so eine Anlage quasi ins Labor zu stellen, die diese Zellen baut. Und so hat jede Zellchemie quasi ihre Vor- und Nachteile. Da gibt es Vor- und Nachteile mit dem Wärmemanagement, mit den Kosten in der Herstellung, mit den Zellmaterialien, die man darin verbauen kann und so weiter.
Wird es dann irgendwann mal eine Batterie geben, denkst du, die wir heute vielleicht noch gar nicht kennen, die Eigenschaften haben, die wir eigentlich gerne hätten? Das heißt also extrem schnell laden können, innerhalb von 5 Minuten laden, eine Reichweite von, sagen wir mal, 500 Kilometern und die genauso gut im Winter wie im Sommer funktioniert. Wird es irgendwann mal sowas geben? Was meinst du? Ist jetzt ein bisschen der Blick in die Glaskugel.
Also ich weiß, dass es sehr viele Medienartikel gibt, die uns das irgendwie seit 5 oder 10 Jahren versprechen. Und das ist tatsächlich der genaue Grund, genau das, warum ich mit meinem YouTube-Kanal angefangen habe. Um so ein bisschen zu erklären, hey, warum lassen die eigentlich so lange auf sich warten oder warum ist das teils sehr, sehr großer Humbug, diese Super-Akkus und die Versprechen, die dahinter stehen. Also um das mal so zu erklären, in die Glaskugel zu gucken, es wird nicht passieren, dass wir an einem Tag 400 Kilometer Reichweite haben und auf dem nächsten Tag 800 Kilometer Reichweite haben. Sondern oft, das macht sich im Journalismus dann aber nicht so gut und das ergibt nicht die beste Schlagzeile, wenn man sagt, hey, die Akkus haben sich gegenüber der letzten Generation um 3% verbessert. Glückwunsch. Yay. Interessiert natürlich keinen, aber das ist eher die Realität. Ja, also ich sehe gerade noch keine Zellchemie, die im Winter und im Sommer genau gleich funktioniert. Das hat vor allem physikalische Gründe, also es lässt sich kaum verhindern. Ich sehe noch keine massenproduzierbare Zelle, die uns jetzt direkt 1000 Kilometer beschert und dabei trotzdem noch günstig bleibt, ist auch ein wichtiger Punkt. Ich durchaus sehe, ist, dass wir nach und nach tolle Zellverbesserungen haben werden, weil wirklich zehntausende Menschen und auch sehr kluge Menschen daran arbeiten.
Und einer davon ist der Tom und einer, der sich damit auch beschäftigt, ist der Wolfgang Paul. Wolfgang, du kommst ja auch ein bisschen aus der Chemie, ne?
Bisschen Hintergrund habe ich ja auch. Als Chemiemeister hatte man zwangsläufig damit zu tun und wurde damit quasi genötigt, so ein paar Prozesse und Verfahren sich da reinzuziehen und da kommt man nicht drum herum. Elektrolyse war auch immer ein Teil. Das ist dann gut, dass man ein bisschen was von versteht. Ich möchte mal die Frage an dich stellen, Tom, wie sieht es denn bei Silizium aus? Das war ja mal viel diskutiert, dann enormer, also man hat dem quasi alles angedichtet, nur das Problem war ja, der dehnt sich unglaublich aus.
Richtig, also es ist tatsächlich so, dass wir Silizium heute schon in unseren Zellen sehen, gerade die Panasonic-Zellen, die in den USA in den Tesla Model Y, Model 3, Model S und so weiter eingebaut werden, den von Panasonic, die benutzen schon Silizium seit einiger Zeit. Das Problem ist, oder wir geraten in Probleme, wenn wir nur Silizium auf Seite der Negativelektrode verwenden. Also heute verwenden wir meist geringe Anteile von Silizium, die zu Graphit hinzugefügt werden. Und da ist das kein Problem, aber du hast recht. Das Problem mit Silizium ist, vor allem wenn man das nur alleine verwenden würde, dass sich das extrem ausdehnt, dabei quasi ein großer mechanischer Stress auf der Zelle liegt und dadurch die Alterung beschleunigt wird. Ja, und das ist ein großes Problem, wo sehr, sehr viele Firmen gerade dran arbeiten. Vor allem die Firma Sila Nanotech aus den USA in Kalifornien. Da arbeiten gerade auch drei Kumpels von mir tatsächlich. Und es sieht so im Moment aus, dass man auch mit Silizium-Anoden, auch mit einem hohen Anteil, heute schon vernünftige Zyklenstabilitäten hinkriegen kann, ja? Also man wird immer etwas mehr Alterung haben, als wenn man nur Graphit einsetzt, aber es funktioniert heute schon ganz gut. Das Problem ist, dass die Produktionskosten und quasi die technischen Anforderungen an diese Zellen erstmal ein bisschen höher sind und man deshalb damit rechnen kann, dass der Preis erstmal ein bisschen höher sein wird. Aber ich rechne schon damit, dass wir in den nächsten Jahren graduell quasi einen höheren Anteil an Silizium in den Negativelektroden sehen. Dennoch, wenn man gerne eine Batterie hätte, die möglichst wenig degradiert, die super lange hält und man sagt, ey, meine Reichweite, die reicht mir heute aus, dann würde ich doch fast empfehlen, lieber einen Akku ohne Silizium zu verwenden. Und übrigens nicht nur die Energiedichte ist höher, sondern auch die Leistungsfähigkeit. Also kann super schnell Lithium-Ionen aufnehmen, sich dadurch schnell laden lassen. Das sieht man auch bei den Panasonic-Zellen in den USA, die lassen sich schneller laden als die LG-Zellen, die wir in Europa in unseren Tesla Model Ys und Model 3s haben.
Jetzt ist das ja ein Material wie Natrium, Silizium, findet man überall. Ist in Glas, ist ein Verbundstoff und das ist ja auch ein Stoff, den kann man ja gut gewinnen.
Das ist richtig. Natürlich kann man so einen Stoff jetzt nie einfach aus der Erde nehmen und dann hat man den, sondern da gibt es natürlich besondere Anforderungen. Und das Problem ist, dass man heute daran arbeitet, diese Volumenausdehnung eben irgendwie zu unterdrücken oder das zu umgehen. Und dafür lässt man sich sehr technisch aufwendige Kniffe teilweise einfallen, die dann, obwohl das Silizium relativ einfach abgebaut werden kann, doch zu Lasten des Geldbeutels gehen. Und von daher in der Theorie ja, in der Praxis kann man es halt nicht einfach aufbauen, sonst hat man Alterungsprobleme.
Julia, träumst du auch so wie ich so vom Super-Akku, der mindestens 500 Kilometer Reichweite hat, in 2 Minuten aufgeladen wird und eine super Leistung bringt? Oder bist du nicht so eine Träumerin wie ich?
Boah, dann müsste ich mein Leben ja wieder umstellen und so den Verbrennermodus wieder einfahren. Ich habe mich gerade so an das Arbeiten an den Superchargern gewöhnt. Nein, bitte nicht. Aber weil ich bei den Superchargern gedanklich auch war, ich mache im Gegensatz zu anderen das Thema immer, dass ich sehr viel, sehr schnell in kurzer Zeit lade. Ich habe bei mir herausgefunden, dass es nicht kritisch ist für meine Batterie. Das kann ich natürlich nicht jedem und allen empfehlen als Beraterin. Ich würde gern mal die Expertenmeinung von dir haben. Also dieses AC-Laden, das DC-Laden, was macht das mit der Batterie? Vielleicht kannst du da noch mal einen Moment drauf verwenden.
Genau, also wenn wir jetzt mal diese Laborsicht haben, die ich als Chemiker zum Beispiel habe, dann sehe ich, du hast immer einen höheren elektrochemischen Stress auf deiner Batteriezelle, wenn du schnell lädst. Ja, also sagen wir, wenn du in einer halben Stunde deine Zelle voll auflädst, hast du einen höheren elektrochemischen Stress und später eine geringere Zyklenstabilität, als wenn du sie langsam lädst. Aber das ist auch nur die halbe Wahrheit, weil in einem Tester-Akku, Michael, du hast mich da vorhin nach den Grundlagen gefragt, da ist ja nicht nur eine Zelle aufgebaut, sondern wir haben ein ganzes Pack, wir haben ein Batterie-Management-System, was sich darum kümmert, dass die Zellen möglichst nur so schnell geladen werden, dass sie eben nicht deutlich schneller degradieren. Wir haben ein Thermalmanagement, das dafür sorgt, dass die Batterien immer in einer vernünftigen Temperatur liegen, temperiert werden und deshalb doch relativ schnell geladen werden können. Von daher, auf Zellebene lässt sich sagen, ja, sehr, sehr viel Schnellladen ist schon tendenziell schädlicher als langsames Laden. In der Praxis, vor allem bei den E-Auto-Herstellern, die eben schon viel Erfahrung haben damit, kann man doch sagen, naja, es wird alles dafür getan, dass der Effekt oder der negative Effekt durch Schnellladen eben möglichst gering gehalten wird.
Der Vanja von der EV-Klinik sagt ja aus Kroatien, das mag ja grundsätzlich richtig sein, aber gehen wir mal auf die alten S85, S90 Akkus zurück von Tesla. Die haben ja das Feuchtigkeitsproblem. Und dort, sagt er, gerade da ist es wichtig, dass die möglichst viel schnell geladen werden, weil mit dem Schnellladen erzeugen wir eine gewisse Hitze. Mit der Hitze erzeugen wir eine Verdunstung der entstandenen Feuchtigkeit, die wiederum über die Ventile, sag ich mal, regeneriert werden. Und dadurch ist das bei den älteren Akkus gar nicht schlecht, wenn die regelmäßig, mit einem Supercharger geladen werden. Siehst du das anders?
Michael, das kann gut sein, dass es bei den älteren Modellen so ist. Jetzt würde ich eher sagen, naja, Tesla hat sich ja dem Problem angenommen. Ich glaube, das Problem ist heute nicht mehr so groß. Und ist der Effekt dann noch der gleiche? Also hast du dann diesen Vorteil noch? Das ist dann natürlich die Frage. Also, um das nochmal zu sagen. Also, aus physikalischer Sicht gibt es gar keinen Drumherum. Schnellladen ist stressiger für eine Zelle, wie gesagt, als langsames Laden. Aber ich würde eher sagen, es gibt noch andere Effekte, die viel wichtiger sind. Und wie du schon sagst, wir können unsere Zelle gar nicht so schnell laden, dass sie quasi besonders schnell kaputt geht. Das wird eben vom Batteriemanagementsystem oder anderen Systemen im Auto schon verhindert. Es gibt aber noch viel wichtigere Einflüsse, wie dass du deine Zelle, wenn die zum Beispiel eine NMC-Chemie benutzt, eben nicht regelmäßig oder zu lange auf Ladeständen über 80% belässt. Das könnte einen deutlich größeren Einfluss haben. Oder dass du deine Zelle dauernd sehr tief entlädst und dann wieder auf 100%, dass du quasi immer so ein großes Spannungsfenster hast, was du bespielst. Das sind Einflüsse, die tendenziell noch wichtiger werden sein könnten. Und dann muss man ja noch dazu sagen, alle Batteriekonzepte von jedem Hersteller sind anders. Da muss man einfach, und auch alle Zellchemien sind anders. Das heißt, man muss so ein bisschen auf den Fall gucken und ich denke mal, das trifft dann auf die alten Tesla-Modelle zu. Allgemein gesagt kann man sagen, dass das Schnellladen ein bisschen schädlicher ist als das Langsamladen. Trotzdem, es kann halt sein, dass du am Ende trotzdem so eine hohe Lebenszeit hast, dass du diese extra Lebenszeit vielleicht gar nicht brauchst, die du dadurch gewinnen könntest, dass du immer langsam lädst, dass du extrem vorsichtig bist. Also am Ende sollte man dann doch irgendwie, finde ich zumindest persönlich, darauf achten, dass man einfach auch Spaß an dem Auto hat, weil wenn man jetzt versucht, jede Kleinigkeit zu optimieren, dann kann der Alltag halt auch ein bisschen stressig werden. Das ist zumindest mein Empfinden und so behandle ich mein Auto gerade auch.
Das ist ja beim Tesla Roadster, bei der ersten Generation sozusagen, ja auch das Thema gewesen. Die hatten ja kein Batteriemanagement in dem Sinne, wie wir es heute haben. Und ich habe es halt auch schon im Rennen erlebt, dass jemand wirklich bis auf die letzte Energie sozusagen den Wagen tiefenentladen gefahren hat. So, dann hast du natürlich richtig Stress. Vielleicht kannst du mal den Prozess beim Höchststand der Batterie und beim Tiefstand erklären. Das würde mich zellchemisch nochmal interessieren.
Genau, okay, schnallt euch an, jetzt wird's tief. Nein, ich versuche es super einfach zu erklären. Also erstmal ganz wichtig, Julia, nochmal um die Begrifflichkeiten so ein bisschen zu machen. Im Alltag, auch wenn wir auf 0% laden, ist der Akku ja nicht tiefenentladen, sondern wenn wir 0% angezeigt bekommen, dann ist eigentlich noch eine Menge Energie in der Zelle oder in der Batterie. Also die Hersteller lassen auch wieder gar nicht zu, dass wir die Zellen oder die Batterie zu tief entladen. Wenn wir einen Akku aufladen, dann erhöht sich ja die Spannung der Batterie. Also wir reden ja immer davon, dass wir zum Beispiel 400-Volt-Systeme in unseren Batterien haben oder 800-Volt-Systeme. Das ist ja eigentlich nur, wenn sie aufgeladen sind. Wenn sie entladen sind, haben wir eine niedrigere Spannung. So, was bedeutet das jetzt? Wenn wir mehr Spannung haben, dann sind diese Energiespeichermaterialien auf der Anode und Kathode quasi auch reaktiver. Das heißt, es können schädliche Nebenreaktionen stattfinden, die wir so gar nicht in unserem Akku haben wollen, und die können dann eben zur schnelleren Alterung führen. Das bedeutet, wenn du gar nicht willst, dass deine Materialien in deiner Batterie super reaktiv sind, dann halt sie halt bei geringeren Ladeständen. Jetzt gibt's aber noch ein Aber dazu zu sagen, und zwar, das gilt eigentlich nur für diese NMC-Akkus, die wir zum Beispiel in den Tesla Long Range oder Performance Modellen haben. Die verwenden diese NMC-Akkus, die auf hohe Spannung geladen werden können. Wenn du einen LFP-Akku besitzt, also einen Lithium-Eisenphosphat-Akku, wie das zum Beispiel in den Standard-Range-Modellen der Fall ist, die kommen gar nicht auf so hohe Spannung. Also da hast du gar kein Problem, wenn du es auf 100% lädst, dann bist du trotzdem nur bei, keine Ahnung, ungefähr 3,7 Volt. Und das ist nicht so schlimm für einen Akku, ja? Genau, das ist die Erklärung. Also je mehr Energie drin steckt, desto mehr Reaktivität, desto beschleunigender wirken sich die Alterungsmechanismen quasi auf die Batterie aus.
Was ich ja interessant finde, ist, dass Autohersteller ja auch aus den Erfahrungen der letzten Jahre versuchen zu lernen. Tesla zum Beispiel, bestes Beispiel, ich habe ja ein Model S 60, aber mit einem 75er Akku. Und dieser Akku, den konnte ich laden am Anfang mit 91 Kilowatt. Also mehr ging nicht. 91 Kilowatt, mehr hat er nicht geladen. Inzwischen sind wir bei 130 Kilowatt. Also sie haben das deutlich, also wirklich sehr deutlich erhöht. Zwischendurch haben sie es aber auch reduziert auf 81 Kilowatt. Dann haben sie es plötzlich wieder hoch auf 130 Kilowatt. Und vielleicht noch ein Wort dazu. Der Akku hat jetzt 243.000 Kilometer drauf. Und als ich ihn gekauft habe, hat er ganz am Anfang 321 Kilometer Reichweite gezeigt. Wir sind immer noch bei 297. Also wir haben so 5, 6, 7% Reduktion seit dem Anfang. Und wir wissen ja alle, wenn man Akku neu kauft, dann geht es sehr schnell runter. So war es auch bei mir. Und dann hielt es sich lange bei 310 Kilometer. Jetzt bin ich bei 297 angezeigte Reichweite. Ich weiß nicht, wie aussagekräftig das ist. Aber ich habe so das Gefühl, der Akku hat im Grunde so gut wie gar nicht nachgelassen, seit ich ihn habe. Also da wird wirklich gepflegt, aber auch eben geforscht und geguckt und gelernt. Du hast ja bei Tesla gearbeitet. Hattest du damit auch zu tun mit solchen Dingen?
Nein, damit hatte ich nichts zu tun. Aber mein Professor und das Labor, wo wir da gerade gearbeitet haben, das war sehr bekannt dafür, eben genau daran zu arbeiten, wie erhöht man quasi die Lebensfähigkeit von Akkus oder wie reduziert man die Alterung. Ja, also ich hatte nichts mit dem Team zu tun, das dir dein Update auf deinen Akku gebracht hat. Aber ich habe tatsächlich in dem Team gearbeitet, das die Million Mile Battery entwickelt hat. Das ist auch sehr groß durch die Medien gegangen und wurde natürlich von den Medien auch so ein bisschen wieder als Super-Akku verkauft. Aber eigentlich das Besondere an diesem Akku war, dass daran nichts super war, sondern was die quasi im Labor gemacht haben, ist, die haben, die haben einfach nur die besten Zellmaterialien in eine Zelle gepackt, die sie aus jahrzehntelanger Forschung kannten, und haben einfach mal gesagt, wir machen jetzt eine Studie, die quasi als Goldstandard stehen soll und die zeigen soll, wo sind wir heute. Ja, und diese Batterie, die ist heute noch am Charger, die wird seit 3 Jahren ungefähr, die müsste jetzt bei ungefähr 15.000 Zyklen sein. Und wenn du das mal umrechnest und so einen Zyklus, ja, sagen wir mal ein bisschen pessimistisch gerechnet, wir rechnen 250 Kilometer. Ja, lass uns jetzt mal sagen, um realistisch zu bleiben, dass wir 10.000 Zyklen haben, dann wären wir bei 2,5 Millionen Kilometern irgendwann. Also es ist eine Menge möglich. Jetzt gibt es doch ein kleines Aber, das sind immer noch Laborexperimente, das heißt, die Zelle ist in einem temperierten Raum, hat immer die gleiche Temperatur. Das hast du so in der Realität natürlich nicht, ne? Also in der Realität wirst du mit einer Zelle, die im Labor 10.000 Zyklen schafft, nicht ganz 10.000 Zyklen schaffen, sondern vielleicht 10, 20% weniger, aber dennoch es besteht die Möglichkeit, dass Akkus sehr, sehr, sehr lange halten. Ne? Ich will gar nicht sagen, dass man, das sagt man auch immer oft so, hat Andreas Schmitz in seinem Video letztens so ein bisschen kritisiert und meinte, das ist eigentlich ein bisschen zu simpel, dass man sagt, ja, der Akku überlebt das Auto, weil es kann natürlich auch alles andere schief gehen. Es kann ja irgendwie die Elektronik kaputt gehen oder du hast Wasser, das in die Batteriezelle läuft oder so. Ne? Also ich will gar nicht diese Aussage machen, dass Akkus ewig und 3 Tage halten, ist nicht immer so. Aber es gibt auch keinen Grund, warum sie es nicht könnten sollten quasi.
Gibt es denn Dinge, die ich beachten muss, wenn ich meine Batterie schonen möchte? Also ich weiß zum Beispiel, wenn die Batterie kalt ist, dann sollte ich vielleicht nicht Vollgas geben.
Also in den Batteriemanagementsystemen von Tesla sind genaue Tabellen hinterlegt, wo quasi drin steht, bei dieser Temperatur, diesem SOC, diesem Alterungsgrad deiner Zelle kannst du nur diese Leistung freilassen. Ne, von daher, ja, du hast recht, wenn du es super schonen willst und sagst, du willst wirklich das Maximum rauskriegen, dann könnte man darauf achten, aber im Alltag würde ich eher sagen, die Batterien haben das schon unter Kontrolle. Ja, wir müssen jetzt nicht unbedingt das Batteriemanagementsystem ersetzen.
Ich habe mal gehört, wenn die Batterie kalt ist, dann rekuperiert er ja auch relativ wenig. Ne? Dann
ja, das stimmt.
Nur ein Bruchteil. Ja. Und auf der anderen Seite sollte man dann eben auch umgekehrt nicht so viel Strom entnehmen, aber das macht Tesla nicht, weil man ja nicht dieses Gefühl des Vollgas-Geben-Könnens den Nutzern nehmen möchte. Also wenn ich die Batterie schonen möchte, dann bin ich da eher zurückhaltend. Da habe ich schon recht.
Okay, ja, also absolut könntest du so machen, würde ich auch sagen. Der Grund ist übrigens, dass wenn du quasi bei tiefen Temperaturen bist, hast du höhere Zellinnenwiderstände in deinen Batterien. Wenn du dann aufs Gas drückst, dann können sogenannte Überpotenziale oder Überspannungen induziert werden in der Zelle. Und dann könnte es zu dieser Lithium-Metall-Ablagerung, zu diesen berühmten Dendriten kommen, die quasi sehr schädlich sind. Vielleicht kennen manche Zuhörer und Zuhörerinnen des Podcasts diesen Begriff, wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Lange Rede, kurzer Sinn, worauf du einen Einfluss hast, ist ja, du hast recht, wie viel Gas du gibst. Natürlich, je weniger Leistung du aus deinen Batterien rausholst, desto länger werden sie halten, das kann man so sagen. Und du hast eben darauf Einfluss, dass du deinen NMC-basierten Akku zum Beispiel nicht immer über 80% lädst. Du hast einen Einfluss darauf, dass du nicht schnell lädst, ohne dass deinem Navi mitzuteilen, dass es sich vorher vorkonditionieren soll. Darauf würde ich achten. Ne?
Aber okay, das heißt, ansonsten, ich mache alles richtig, wenn ich zum Beispiel sage, ich fahre selten schneller als 100 km/h auf der Autobahn, weil einfach dann die Beanspruchung der Batterie geringer ist. Michael, du bist übrigens nicht mehr
so
zu sehen.
Könnte man so sagen. Viele Leute werden jetzt wahrscheinlich nicht das Ziel haben, dass ihre Batterie auf 300.000 Kilometer kommt. Wenn man das will, wenn man das absolute Maximum rausholen will, dann sollte man auf sowas achten. Wenn man einfach Spaß haben möchte und sagt, ich will ein normales Autoleben erreichen, dann würde ich jetzt mal sagen, muss man nicht auf super viel achten. Aber ich würde wirklich darauf achten, dass man sein Auto nicht zu lange über 80% stehen lässt. Wenn man doch mal auf 100% lädt vom Urlaub, dann sollte man diese 20% relativ zügig wieder verfahren, damit die Zelle eben nicht auf zu hohen Spannungen bleibt und diese schädlichen Mechanismen quasi nicht so lange passieren.
Okay, Michael, ich schone ja meine Batterie mit 100 km/h. Michael, machst du das auch, dass du nur 100 km/h auf der Autobahn fährst?
Nicht ganz. Tempolimit, da gibt es einen Podcast drüber. Jerome und ich sind da unterschiedlicher Meinung und schau doch mal, welche Podcasts es da noch gibt, was das Tempolimit angeht. Nein, ich fahre tatsächlich, ich war früher der Raser, Verbrenner. Und seitdem ich Elektroauto fahre, fahre ich nur noch 120, 140, manchmal 160, eher selten. Und ich habe ja zwei verschiedene Autos. Ich habe ein S85 und ein P100D Ludicrous. Und mit beiden fahre ich total langsam. Und ja, Jerome, da wären wir uns nie einig.
Nee, aber wenn du ja sowieso langsam fährst, dann ist das ja alles wunderbar. Vielen Dank, Tom Bötticher, der zweimal bei uns zu Gast war und Rede und Antwort gestanden hat zum Thema Batterien. Ich würde vorschlagen, in einem Jahr oder zwei sprechen wir nochmal spätestens miteinander und gucken mal, wie sich deine Firma einerseits entwickelt hat. Sagst du mal noch mal ganz kurz, wie heißt denn dein YouTube-Kanal, damit die Leute da auch mal reinschauen können?
Genau, schaut gerne vorbei, der heißt Tom Bötticher, genau wie ich. Und
das kann man sich merken.
Einfach zu finden eigentlich.
Tom, an dieser Stelle möchte ich auch nochmal vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Wir wollen noch an deinem Model Y ein bisschen am Fahrwerk fummeln. Du hast das ehemalige Auto, vielleicht interessiert das den einen oder anderen, von Jens Zippel, nämlich dem von Move Electric. Und ja, das ist manchmal total komisch, wie die
Welt ist klein die manchmal.
Bubble, die, genau, die Bubble ist klein. Wir leben in einer kleinen Elektrowelt, aber wir wollen sie ja größer gestalten. Und deswegen glaube ich, an dieser Stelle ist es auch mal wichtig zu erfahren, du hast das Auto von Jens und wir wollen das Fahrwerk verbessern. Und wollen wir schauen, wie das in Zukunft so geht. Aber ich glaube, dich laden wir wirklich nochmal ganz in ein, zwei Jahren nochmal ein. Und dann reden wir nochmal darüber, wie sich das alles verändert hat heute.
Mal sehen, ob der Tom das will.
Ich glaube schon.
Das wird sehr, sehr spannend zu gucken, wessen Voraussagen erfüllt werden oder wessen nicht. 2 Jahre ist jetzt natürlich keine Riesenzeit, ne? Also das ist ja schon bald und wie gesagt, ich komme gerne wieder. Also wir hören uns und danke für die Einladung.
Vielen Dank, Tom. Alles Gute dir, auch beruflich und mit deiner Firma. Und ja, ich sag dann einfach mal bis zum nächsten Mal und danke, dass du gleich 2-mal bei uns zu Gast warst. Tschüss.
Sehr schön. Tschüss.
Tschüss, Tom. Tschüss.